Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Im Anschluss an die Kleinparteien, die wir uns letzte Woche angeguckt haben, wollen wir heute mal ein bisschen drüber reden, was eigentlich mit den Menschen ist, die gar nicht zur Wahl gehen und was es da so für Argumente gibt, vielleicht eben doch zur Europawahl zu gehen, weil das ja ein sehr wichtiges Thema ist. Das Ganze ist hier die 18. Folge von unserem Podcast-Format Europa erklärt. Ich bin Nele, ich arbeite hier im EWZ und neben mir sitzt altbewährt wie immer der liebe Finn.
Ja, ich bin natürlich auch dabei und wir wollen ein bisschen uns anschauen, welche Gründe gibt es, nicht wählen zu gehen und welche Argumente gibt es dagegen, also welche Argumente gibt es für die Wahl, wie Nele ja schon gesagt hat. Und da haben wir einmal, beziehungsweise haben wir einmal die Zahlen rausgesucht. Es gab bei der letzten Bundestagswahl 2021 mehr als 14 Millionen Menschen, die nicht an der Wahl teilgenommen haben. Und bei der Europawahl ist es tatsächlich oftmals so, dass die als weniger wichtig empfunden wird, und das sieht man dann auch in der Zahl der Nichtwähler. Bei der letzten Europawahl, die ja 2019 war, waren es tatsächlich ganze 23 Millionen Menschen in Deutschland. Europaweit waren es dann vermutlich noch mehr. In Deutschland waren es 23 Millionen Menschen, die nicht zur Wahl gegangen sind und nicht teilgenommen haben.
Wir wollen uns jetzt im Folgenden so ein paar, ich sag mal, Aussprüche oder Thesen angucken, die man ganz gerne mal irgendwie hört, wenn man vielleicht auch mit der Familie oder so mal redet. Was dann immer so als, ich sag mal, Art Begründung kommt, warum die Menschen nicht wählen gehen wollen. Und der erste Satz, den wir ganz oft gefunden haben, war: Ich mag die etablierten Parteien einfach nicht. Also es bedeutet da eigentlich so viel, dass man mit den Politiken, die die Parteien machen und was so passiert, einfach gar nicht übereinstimmt oder sich da gar nicht so richtig repräsentiert und wiederfindet. Das Ganze wird dann eben auch oftmals mit dem, ja, Begriff der Politikverdrossenheit beschrieben. Martin Sonneborn von der Partei Die Partei hat das mal ganz schön formuliert. Der meinte, es ist eigentlich gar nicht mehr so eine, ja, Abneigung gegen Politik im Allgemeinen, sondern eher eine Parteiverdrossenheit. Also, dass einfach die etablierten Parteien, die großen, die es gibt, SPD, CDU, die wir jetzt hier so kennen, dass man einfach mit deren Inhalten gar nicht so viel anfangen kann. Was natürlich bei der EU-Wahl ein großer Faktor ist, ist natürlich, dass wir viele Kleinparteien haben, die wir letzte Woche vorgestellt haben. Und dass es natürlich auch keine 5%-Hürde gibt im Europaparlament, wie zum Beispiel eben bei der Deutschen Bundestagswahl oder bei Landtagswahlen oder so. Das bedeutet, dass wenn ich mich jetzt dafür entscheide, statt eben die CDU, so eine Kleinpartei wie Volt oder was anderes zu wählen, haben die natürlich auch gute Chancen, mit ja der Hilfe von einer Stimme oder einfach ein paar Stimmen mehr dann doch ein oder zwei Mandate zu bekommen und euch dann im Europaparlament zu vertreten, was man natürlich dann eben nutzen kann, um so ein bisschen um diese etablierten großen Parteien drumherum zu schiffen, wenn man mit denen jetzt einfach gar nicht übereinstimmt.
Ja, die 5%-Hürde ist einfach nicht da. Das ist da ganz wichtig, sich zu merken. Keine 5%-Hürde. Jeder kann da wählen gehen und am Ende von einer kleinen Partei repräsentiert werden. Ob das ÖDP oder wie auch immer sie alle heißen. Auf jeden Fall haben wir ja die Folge gemacht, wie Nele ja schon sagte, gerne da nochmal reinhören. Und diese Möglichkeit sollte jeder vielleicht wahrnehmen, weil letzten Endes ist das die Chance bei einer Wahl, so eine kleine Partei zu unterstützen, wenn man denn mit den großen Parteien nicht zufrieden ist. Weil, so würde ich das sagen, Parteienverdrossenheit, da gibt es eine Lösung bei der Europawahl. Ne? Die kleinen Parteien sind da und sie sind wählbar.
Es lohnt sich dahingehend dann vielleicht auch, sich einfach mal die Parteiprogramme eben von Parteien, die sonst eben unterm Radar laufen, die aber eben bei der EU-Wahl antreten, sich einfach mal durchzulesen. Man muss ja jetzt auch nicht einen kompletten Deep Dive in jegliche Entscheidungen machen, die jemals getroffen wurden. Aber vielleicht findet man da bei der einen oder anderen Partei dann eben doch mehr Übereinstimmung als jetzt bei den großen Etablierten.
Ja, kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, das da vielleicht auch ein bisschen mit reinspielt und das vielleicht den einen oder anderen auch motivieren kann. Ja, hört sich jetzt fast lustig an, motivieren und Geld. Ja, es geht um Geld. Also, jedem sollte das klar sein. Bei der Wahl wird auch Geld verteilt für die Parteien. Die Wahlen sind sehr wichtig, wenn es darum geht, wie viel Geld bekommt eine Partei, um sich zu finanzieren und welche Parteien bekommen dieses Geld. Da gibt es, ich habe mich da mal ein bisschen, klein wenig eingegraben in die Parteienfinanzierung und ein bisschen da ein paar Zahlen rausgefunden. Keine Angst, wird nicht zu viel werden, aber die zwei Zahlen, die da wichtig sind, bei den Bundestags- und den Europawahlen ist die Grenze, um Teil der Parteienfinanzierung, der staatlichen Parteienfinanzierung zu werden, 0,5% und bei den Landtagswahlen 1%. Sprich, es geht um Geld, das verteilt wird. Das bedeutet, dass die Parteien, je nachdem wie viele Stimmen sie bei diesen drei verschiedenen Wahlen, also Europa, Bundestag oder Landtagswahlen bekommen, dementsprechend bekommen sie auch Geld aus der Parteienfinanzierung. Das sind tatsächlich für die ersten 4 Millionen Stimmen. Das ist so eine Regel, die wurde eingeführt, damit die großen Parteien nicht zu übervorteilt sind. Also, wenn wir wieder bei dem Beispiel von den kleinen Parteien sind, die wir ja angeführt haben als mögliche Option für Menschen, die sich überlegen, wählen ist es vielleicht doch nicht so, dass es irgendwas bringt. Die kleinen Parteien bekommen für jede Stimme 1,06 Euro. Hört sich das erstmal nicht ganz so viel an.
Ja, es klingt erstmal nach total wenig und ich finde es auch irgendwie krass, dass das so durchgerechnet ist. Also ich wusste das tatsächlich, bevor wir uns jetzt damit beschäftigt haben, auch gar nicht, dass das so durchstrukturiert ist und halt ab so und so viel Stimmen bekommt man so und so viel Geld. Aber ich finde, es ist auch, also es muss ja auch irgendwie geregelt sein. Ich habe mir da einfach nur noch nie drüber Gedanken gemacht, ja.
Ja, und dann bekommen die großen Parteien ab 4 Millionen, das ist da diese Obergrenze, bekommen sie dann 87 Cent pro Wählerstimme. Also wer sich da schwierig tut, sich für eine Partei zu entscheiden, da würde ich dann einfach einmal das so darstellen. Es gibt tatsächlich eine Obergrenze an Geld, das von der staatlichen Parteienfinanzierung an die Parteien verteilt wird. Das war für 2022, war da die Obergrenze 205 Millionen Euro circa. Das bedeutet, dass dieses Geld maximal an die Parteien verteilt wird. Also wenn man sich das jetzt so ein bisschen in der Metapher vorstellt, das ist ein Stück Kuchen oder ein großer Kuchen und jeder bekommt sein Stückchen abgeschnitten. Wenn ich jetzt zur Wahl gehe und meine Stimme abgebe, dann gebe ich ja einer Partei ein Stück vom Kuchen, die mir am nächsten stehen würde. Wenn ich aber nicht hingehe, dann entscheiden die anderen, wie dieser Kuchen verteilt wird. Dieser Kuchen spricht das Geld. So, heißt, wenn ich hingehe, dann bekommt die Partei, die ich unterstütze, bekommt ein Stück vom Kuchen. Anderen Parteien bleibt ein Stück vom Kuchen weniger übrig. Wenn man sich das dann so einmal ein bisschen vorstellt, kann man da vielleicht eine kleine Motivation daraus ableiten, vielleicht sich das doch nochmal zu überlegen und hinzugehen.
Ich glaube, du hattest ja vorhin im Vorgespräch, das Beispiel ist jetzt zwar nicht Europapolitik in dem Sinne, aber bei dieser Landtagswahl in Berlin, wo das ja nochmal neu aufgerollt werden musste, weil es da ein paar Probleme gab bei der Stimmauszählung und so weiter, das haben ja bestimmt einige mitbekommen, hatten wir darüber geredet, dass die Partei Volt, die da ja auch angetreten sind, die hatten bei dem ersten Durchgang diese 1%-Hürde geknackt, ab der man halt Geld bekommt
genau,
aus dieser
die
Parteienfinanzierung.
Genau, die gilt für die Landtagswahlen,
genau. Genau, und ja, also bei Europawahl ist ja 0,5%, aber so als grobes Beispiel. Und die haben halt bei diesem ersten Wahldurchgang diese 1% geknackt und hätten, also haben sich eigentlich schon so ein bisschen gefreut, weil hey, die kriegen jetzt mehr Kohle und alles gut. Und als es aber wiederholt wurde, sind sie dann knapp, was war es, 0,9% oder so?
Ja, also sie sind sehr knapp darunter weg und haben dann von dieser Wiederholungswahl in Berlin einen finanziellen Schaden sozusagen davongetragen, weil man muss sich das auch so vorstellen, also die Parteien geben natürlich Geld für den Wahlkampf aus. Diese ganzen Plakate, die wir überall sehen, das kostet natürlich Geld. Und wenn ich dann als Partei das finanziere und 2 Jahre später muss ich das auf einmal nochmal neu finanzieren, weil diese Landtagswahl in Berlin wurde ja wiederholt. Heißt, ich habe mein Geld in eine Wahl investiert und habe diese 1% geschafft und kriege dann auch mehr Geld und danach muss ich dann aber auf einmal, ne, also es ist so eine Extra-Ausgabe, ne? Ja. Heißt, ich habe dann natürlich auf einmal weniger Geld zur Verfügung, muss nochmal einen Wahlkampf finanzieren und wenn man weniger Geld zur Verfügung hat, weniger Poster, weniger Plakate, heißt mehr oder weniger, kann das dann auch heißen, weniger Stimmen, ne? Also es geht um was? Es geht um die Verteilung von Geld und da sollte man natürlich sich überlegen, will ich da mitreden oder will ich da nicht mitreden?
Ja. Ein weiteres, denke ich mal, auch ganz wichtiges Schlagwort generell im politischen Kontext ist der Begriff Kompromiss. Also ich habe schon öfter irgendwie im Umfeld auch gehört, dass Menschen davon ausgehen, dass es dann irgendwie so eine 100%ige Übereinstimmung geben muss bei irgendwelchen, ja, Suchen nach Strategien, nach Richtlinien, was auch immer. Aber diese 100% existieren ja in dieser Form gar nicht.
Ich habe also, da auch echt lange dran geglaubt, ja, ne? An diese 100% und immer so gedacht, ich muss eine Partei finden, die 100% alles, genau. So wie ich mir das vorstelle. Aber
das ist halt irgendwie ein Trugschluss, das ist irgendwie ein ganz schönes Bild, wenn man sich das so überlegt. Und das macht ja auch Sinn, dass man da erstmal dran denkt. Aber wie gesagt, es gibt diese realen 100% nicht. Also wenn wir uns mal überlegen, wir sitzen, keine Ahnung, mit einer Runde Freunden irgendwo im Park oder in der Kneipe, was auch immer, und diskutieren zu 10 oder zu 5 meinetwegen über irgendein politisches Thema. Und da wird es ja schon schwierig, in so einer Gruppe schon da irgendwie auf den Nenner zu kommen, dass man sich denkt, hey, das ist jetzt die Meinung, auf die sich alle zu 100% einigen können.
Ja.
Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen auf diese Parteienebene versucht zu übertragen, haben wir ja schon bei der CDU zum Beispiel ungefähr 370.000 Mitglieder, Stand Februar 23, die halt in Deutschland in der CDU sind. Und klar hat die CDU oder auch die SPD haben so ihre großen Themen und da werden die, denke mal, auch in eine ähnliche Richtung natürlich schwimmen, sonst würde man sich jetzt nicht so einer Partei anschließen. Aber auch die haben ja auf ihren Parteitagen dann ganz viele Diskussionen und überlegen dann, wie machen wir das und müssen ja auch schon auf dieser Ebene halt Kompromisse finden. Und das Ganze überträgt sich dann natürlich eben auch in Parlamente, sei es jetzt der Bundestag oder eben das Europaparlament. Und ja, das Wichtige ist dabei halt eben Kompromisse zu finden. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, irgendwie, warum soll ich mir jetzt eine Partei aussuchen, weil ich stimme ja mit gar nichts von irgendeiner so komplett 100% überein, dann nehmt halt die Partei, wo ihr am ehesten denkt, hey, die vertreten zumindest die und die Grundwerte, die mir ganz besonders irgendwie wichtig sind und da stimme ich meinetwegen zu, keine Ahnung, 60% zu und bei allem ist es noch weniger. Also ich glaube, man muss von diesem Schwarz-Weiß-Denken auch so ein bisschen wegkommen und dann eher irgendwie in die Richtung gehen.
Also ich würde auch so weit gehen und zu sagen, dass es in jeder Partei Menschen gibt, die mit einigen, also auch Politiker wahrscheinlich, ne, also auch Politiker, die in der Bundesregierung sitzen, haben vielleicht bei einigen kleineren Themen, die in ihrer Partei, wo dann die Meinung der Partei so oder so ist, ich weiß nicht, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber das fällt mir jetzt so spontan ein. Ich glaube nicht, dass alle CDU-Politiker wirklich zu 100% die Cannabis-Legalisierung ablehnen würden. Ne? Mhm. Das ist die Position der Partei und die Mehrheit der Partei sieht das so, aber ich lehne mich ja aus dem Fenster. Ich würde sagen, da gibt es auch in der CDU Menschen, die stellen sich jetzt natürlich nicht vorne hin und sagen, ich bin dafür, aber da gibt es bestimmt auch Menschen, die sagen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Und das gibt es bestimmt auch bei anderen Themen. Ne? Also die Mehrheitsmeinung in der SPD ist zum Beispiel auch, dass man zum Beispiel die Schuldenbremse ein bisschen kritischer sieht. So, da wird es aber auch Menschen geben, die sagen, ich stehe da voll dahinter und ich finde, das ist eine gute Sache. Das wird es bei der FDP vielleicht auch geben. Die FDP ist mehrheitlich für die Schuldenbremse. Ich lehne mich nochmal aus dem Fenster. Es wird aber auch ein paar Leute geben, die in der FDP sind, die sagen, Schuldenbremse könnte man schon ein bisschen reformieren oder so weiter. Ne?
Ja.
Also man muss ein bisschen weg von diesem 100% denken.
Ja, also auch Parteienpolitik, um das mal einzuwerfen, ist ja auch demokratisch. Also das hört da ja nicht auf, nur weil die jetzt in einer Partei sind, muss das jetzt hier irgendwie in einer Front die ganze Zeit laufen, sondern es ist ja auch demokratisch und die stimmen ab und was kommt ins Wahlprogramm und so. Ja, von daher lohnt sich da auf jeden Fall ein Blick auch da nochmal in die Wahlprogramme, einfach sich die wichtigen Themen mal angucken und überlegen, wo kann ich am ehesten mit übereinstimmen, bevor man halt sich dann dafür entschließt, vielleicht aufgrund gar keiner 100%igen Übereinstimmung gar nicht wählen zu gehen.
Es geht dabei ja auch so ein bisschen um Wiedererkennungswert.
Ja.
Ne? Also wenn jeder, sagen wir mal, wir haben 10 CDU-Politiker und die sagen mir 10 verschiedene Meinungen zu, wie wir den Wohnungsmarkt entlasten, als Beispiel. Dann kann ich ja als Wähler mich auch hinstellen und sagen, oh, ich wähle jetzt CDU, aber ich weiß gar nicht, was die beim Wohnungsmarkt machen wollen, weil ich habe 10 verschiedene Meinungen gehört. Es geht um Wiedererkennungswerte. Ne? Also wenn ich SPD wähle, dann weiß ich, okay, die sozialen Themen sind sehr wichtig für diese Partei. Wenn ich die Grünen wähle, dann auf der kommunalen Ebene weiß ich, okay, die werden sich wahrscheinlich für Fahrradwege einsetzen.
Ja.
Wenn ich die CDU wähle oder die FDP, dann werden die sich für
Wirtschaftsliberalismus, Freiheit
ja,
der Wirtschaft und
die,
so einsetzen.
Denen ist eine starke Wirtschaft sehr wichtig. Also die werden den Hauptaugenmerk, also das Hauptaugenmerk auf diese Themen legen. Ne? Und das ist so ein bisschen die Idee, auf die man sich dann, da muss man halt ein bisschen sich sozusagen den Mehrheitsmeinungen in dieser Partei die Mehrheitsmeinung anschauen und dann dementsprechend sein Kreuz machen. Und ja, um es nochmal zusammenzufassen, ein bisschen von dem 100%-Denken ablassen.
Ja. Wenn wir jetzt bei diesem Thema sind, dass auch innerhalb eines Landes oder verschiedener Parteien die Meinungen auch nicht übereinstimmen oftmals und man da dann bei Entscheidungsfindungen manchmal vielleicht auch eine knappe Mehrheit irgendwie nur hat, um etwas beschließt, sind wir auch ganz schnell beim Thema Brexit, was, denke mal, in den Medien in den letzten Jahren über sehr viel durchgekaut wurde. Ich meine, Großbritannien ist ja jetzt nur auch schon ausgetreten, das ist ja alles schon irgendwie durch. Aber bei dieser Frage, wählen oder nicht wählen, ist das natürlich auch einfach von großer Bedeutung. Und Brexit dient jetzt hierbei mehr als so eine Verbildlichung als ein Beispiel dafür, weil eben oft knappe Mehrheiten, wie es eben bei dieser Brexit-Entscheidung, mit diesen ganzen Volksentscheidungen nenne ich es jetzt mal, auch gewesen ist, hat ja auch eine knappe Mehrheit dafür entschieden, dass Großbritannien aus der EU austritt. Und das ist ja nicht immer so offensichtlich. Aber eventuell könnte es ja dann auch auf Europaebene so sein, dass irgendwelche Gesetzesvorhaben, die man eigentlich irgendwie unterstützen würde, an nur 2 oder 3 Stimmen von Abgeordneten im Parlament dann irgendwie scheitern oder halt dann eben nicht scheitern auf der anderen Art und Weise. Und das zeigt ja auch irgendwie diese realen Auswirkungen der Wahl. Also natürlich geht es, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch um Geld, so um Repräsentation, auch irgendwie so ein Stück weit Macht, wenn man das so nennen möchte, aber natürlich auch ja um die ganzen großen Entscheidungen, die im Endeffekt im Europaparlament getroffen werden.
Also ich würde das auch nochmal so aufgreifen, also beim Brexit ist es vielleicht für alle offensichtlicher, worum ging das bei dieser Abstimmung? Es ging um genau ein Thema. Und bei der Europawahl geht es im Prinzip um alle Themen auf einmal, weil ich entscheide ja über die Zusammensetzung von dem Parlament, das die nächsten 5 Jahre Entscheidungen treffen soll, die unser aller Leben natürlich betreffen. So, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, ja gut, Brexit, ich weiß genau, darum ging's. Brexit ist ja auch so, ja, das europapolitische Thema der letzten Jahre, das die Europapolitik natürlich ziemlich aufgewühlt hat. Aber das muss man sich so ein bisschen vor Augen führen. Es wird in diesen 5 Jahren, für die wir das Europaparlament wählen, viele Entscheidungen geben und viele werden knapp sein. So, und auch wenn man dann vielleicht nicht alle Entscheidungen mitbekommt, beim Brexit haben es alle mitbekommen, bei vielen Entscheidungen im Europaparlament bekommen wir es vielleicht nicht unbedingt mit, dass die knapp waren oder, ne? Und das muss man sich so ein bisschen vor Augen führen. Es geht um diese Auswirkungen, die die Wahl hat und um viele Entscheidungen, die auch knapp sein können.
Und da kann dann eben ein Mandat im Europaparlament von der Partei, wo man halt am ehesten mit den Werten so übereinstimmt, wie wir vorher schon erklärt haben, halt ausschlaggebend dafür sein, in welche Richtung dann der ein oder andere Gesetzesvorschlag eben geht. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, den man sich dabei vor Augen führen sollte.
Ja, und das andere ist natürlich, es geht ja auch, also die Verteilung der Mandate, da wird Macht verteilt. Und diese Mandate sind auch mit Steuergeld natürlich sehr, sehr gut unterfüttert, ne? Und da muss man sich dann natürlich schon vor Augen führen. Und da kann sich dann, wir sind natürlich neutral als politische Bildungseinrichtung, aber würde ich jetzt mal als Beispiel nennen, jeder kann sich überlegen, okay, welche Partei steht politisch am weitesten entfernt von mir. Ja. So, und indirekt unterstützt man natürlich alle Parteien, weil man verändert ja nichts, wenn man nicht wählen geht. Also das ist ja auch so ein häufiges Argument.
Ja.
Ich gehe nicht wählen, weil es verändert sowieso nichts.
Also der eine Sitz, der dann in dieser Utopie frei bleiben würde, der wird ja trotzdem besetzt, dann halt nur mit einer Person von irgendeiner Partei dann. Und ich kann ja mit meiner Stimme dann schon sagen, hey, dann geht's vielleicht doch eher an Partei XY. Ne?
Also. Klar, also das ist so das, was ich meine. Stell dir einfach vor, die Partei, die am weitesten von einem weg ist, also die Partei, die man am schlimmsten persönlich findet, die profitiert auch davon, wenn du nicht wählen gehst, ne? Und das ist dann so ein bisschen, ja, vielleicht kann das noch den einen oder anderen motivieren. Ich habe einmal auch mir die Mühe gemacht und einmal die Zahlen rausgesucht für die Brexit-Abstimmung, ne? Also auch geht's wieder um Nichtwähler natürlich. Es haben knapp 16,1 Millionen Briten bei der Brexit-Abstimmung dafür gestimmt, dass sie gerne in der EU bleiben möchten und 17,4 Millionen haben für den Austritt gestimmt.
Also das ist ja in Prozentpunkte umgerechnet, also wirklich beides knapp an der 50% dran. Das eine ist ungefähr bei 48% für Verbleib, Austritt waren knapp über 51%. Also ihr seht schon, das ist halt wirklich nicht viel Unterschied.
Ja, also da fehlt nicht viel, ne? Und wenn man sich dann vor Augen führt, ich finde Prozentzahlen sind immer gut zu sehen, klar, die vereinfachen das natürlich. Aber wenn man das dann in absoluten Zahlen sieht, es haben 12,9 Millionen Menschen nicht an der Brexit-Abstimmung teilgenommen. So, und ich habe ja die beiden anderen Zahlen gesagt, das waren mehr oder weniger 16 Millionen für den Verbleib, 17 Millionen für den, ein bisschen mehr als 17 Millionen für den Austritt. Da können natürlich diese knapp 13 Millionen sind es sogar, 12,9. Hätten natürlich die Entscheidung komplett beeinflussen können,
ja,
ne? Und komplett rumreißen oder deutlicher in die eine oder in die andere Richtung, je nachdem, wofür man dann da war, ne? Also.
Obwohl man da auch irgendwie zu sagen kann, die Wahlbeteiligung bei dieser Brexit-Abstimmung, die war ja schon relativ hoch. Also wenn wir das jetzt zum Beispiel mit der Bundestagswahl vergleichen, wo wir irgendwie so, ach, lass mich lügen, bei so 60%, wenn nicht sogar, nee, eher noch weniger, ne? So bei um die 50-60% eher irgendwo rumtippeln, die letzten Jahre,
Ja, es waren bei der Europawahl zum Beispiel 2019 61%, die abgestimmt haben.
Da sind wir mit, ich glaube, was war es jetzt, knapp 72-73% bei dieser Brexit-Abstimmung, ist ja schon ein bisschen deutlich höher. Also das ist ja schon eigentlich relativ vorbildlich, dass so viele hingegangen sind. Aber dennoch hatten wir knapp ein Drittel fast der Bevölkerung, so um die 28%, die halt nicht hingegangen sind. Und selbst wenn die auch sich in der Hälfte irgendwie dividiert hätten und auch irgendwie ins ein oder andere Lager, wäre die Entscheidung vielleicht doch eindeutiger ausgefallen oder man hätte zumindest gewusst, wie diese Menschen ticken. Also Weißt du, was ich meine? Das, was die denn eigentlich wollen, weil das, keine Ahnung, weiß man ja gar nicht so wirklich, was jetzt mit den Nicht-Wählern ist, ob die das jetzt wollten oder nicht, dass die ausgetreten sind, bleibt so ein bisschen im Verborgenen.
Ja, das ist auch so ein Gedanke, den natürlich viele haben. Ich kann ja eh nichts verändern. Mhm. Da würde ich antworten, am wenigsten verändert man, wenn man nicht wählen geht.
Ja, das stimmt wohl.
Dann kommen wir einmal zu unserem letzten Punkt und da geht es einfach um die Frage, das ist natürlich auch etwas, viele Menschen haben nicht viel mit Politik am Hut oder beschäftigen sich da wenig mit oder haben da nicht ganz so viel Interesse dran. Und da ist dann natürlich die Frage, wenn dann so eine Wahl kommt, ich würde mich eigentlich gerne beteiligen, aber wen soll ich da überhaupt wählen?
Also das war auch so einer dieser großen Sätze, die wir bei der Recherche so gefunden haben. So, hey, ich bin gar nicht an Politik interessiert. Also warum soll ich mich jetzt hier großartig mit irgendwas beschäftigen? Oder ich habe keine Ahnung, kam auch oft so, ich habe keine Ahnung von dem, was die Parteien eigentlich wollen. Und ja, da das große Schlagwort hierbei ist der sogenannte Wahl-O-Mat. Haben ja bestimmt auch schon viele davon gehört, mit dem man eigentlich dann ganz gut mal so ein bisschen reingucken kann, was würde denn eventuell so eine Partei ausmachen, die mir jetzt gefallen würde oder wo ich irgendwie übereinstimmen würde, so und so viel Prozent.
Also was ist der Wahl-O-Mat? Der Wahl-O-Mat ist ein Angebot von der Bundeszentrale für politische Bildung und ich meine, es sind dieses Jahr 36 Fragen.
Ja.
Also Wahl-O-Mat, es werden 36 Fragen aufgeschrieben, mehr oder weniger, würde ich jetzt mal sagen. Und die werden an alle Parteien, die an der Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, wie auch immer, teilnehmen, werden diese Fragen verschickt. Und alle Parteien sagen, also geben für sich eine Antwort und auch eine Begründung und schicken das dann zurück. Ne? Man kann dann abstimmen zwischen Stimme zu, Stimme dagegen oder neutral. Oder man kann auch diese Fragen überspringen.
Überspringen,
ne?
Genau.
Das ist der Wahl-O-Mat. Und das Schöne daran ist natürlich, wir als Wähler können das benutzen, um uns zu orientieren. Wir können durch diese 36 Fragen durchklicken. Da gibt es eine App oder die Website, Wahl-O-Mat, einfach googeln und dann findet man das. Und dann kann man sich durch diese 36 Fragen durchklicken und die beantworten, ne, dafür, dagegen, neutral. Und am Ende kann man dann die Parteien, die antreten, auswählen und sieht dann, inwiefern man mit deren Antworten übereinstimmt. Und das bietet natürlich eine super Möglichkeit, ein wenig Orientierung zu bekommen.
Ja.
Wen kann ich denn da überhaupt wählen?
Also vor allem bei der Europawahl, wo es ja jetzt doch auch deutlich mehr Parteien sind als jetzt bei einer Bundestagswahl, wo man gar nicht so richtig weiß, oh Gott, nachher ist, keine Ahnung, die Tierschutzallianz, auf einmal stimme ich mit den 80% überein oder was auch immer. Das sind ja so Sachen, mit denen rechnet man eigentlich gar nicht, wenn man die Partei gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich habe den jetzt auch vor kurzem gemacht tatsächlich, ich glaube letzte Woche irgendwann und ich bin ja so recht politisch interessiert und setze mich auch mit vielen Sachen auseinander, aber da waren auch trotzdem ein paar Fragen dabei, wo ich im ersten Moment mir auch dachte, ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung das geht. Ich glaube, die allererste, hatten wir vorhin noch drüber geredet, war direkt Steuern in der EU und ich kenne mich mit Steuerrecht persönlich gar nicht so doll aus und da war ich auch so, oh Gott, habe so ein bisschen drüber nachgedacht und das Coole am Wahl-O-Maten ist halt, dass wenn man da sich durchgeklickt hat und am Ende diese Übereinstimmungen hat, kann man sein Ergebnis, was man selber angeklickt hat, mit dem aller Parteien vergleichen. Also, dass man dann sich auch angucken kann, okay, wie hat jetzt Partei XY bei der und der Frage, wo ich jetzt gar keinen Plan hatte, worum es da wirklich geht, wo ich neutral geklickt habe oder übersprungen habe, was auch immer, wie die das begründet haben für sich. Also, man kann da dann mit diesen Begründungen auch echt gut nochmal in die Art und Weise reingucken, wie so eine Partei eigentlich argumentiert, wie die denkt und worauf die dann hinaus wollen. Also, das fand ich super aufschlussreich bei genau diesen Fragen, wie eben Steuern oder anderen Sachen, wo ich jetzt persönlich gar nicht so tief drin stecke.
Ja, das ist auch so ein Kritikpunkt am Wahl-O-Mat, weil man braucht, um einige Fragen zu beantworten, braucht man schon ein bisschen politisches Vorwissen.
Ja.
Also wenn das so Fragen sind zu Themen, wo man sich nicht auskennt, dann sitzt man natürlich da und denkt sich, ich weiß jetzt nicht, was die Vor- und Nachteile sind. Wie soll ich denn das jetzt beantworten? Und dann einfach neutral klicken und am Ende diese Begründung, die Nele erwähnt hat, einfach mal durchlesen. Und dann bekommt man ja schon einen Einblick, weil die FDP, die CDU, die werden dann ja ihre Argumente haben, warum sie für oder gegen etwas sind, ne? Und das dann auch ein bisschen erklären. Und dann kann man sich dann schon ein besseres Bild machen, um bei dieser Frage zu bleiben, soll die EU Steuern erheben, ja oder nein? Was sind da die Vorteile? Und wenn dann das begründet wird, ne, dann kann man sich da vielleicht als Unterstützung, um selber noch sich eine Meinung zu bilden. Und das wäre dann die Empfehlung, die wir da für den Wahl-O-Mat nochmal geben würden, damit jeder damit ungefähr zurechtkommt.
Also ich finde auch einen Vorteil darin, oder was halt auch nochmal so eine These aufgreift, die wir jetzt in der Recherche auch öfter gefunden haben, ist so dieses, naja, viele Leute, die so diese Politikverdrossenheit, sag ich mal, denen das so zugesprochen wird, beklagen sich auch oft drüber, zu Recht, dass sie sich von der Gesellschaft, von der Politik so ein bisschen abgehängt fühlen und dann das gar nicht auch die Kapazitäten im Alltag haben, sich mit so großen politischen Themen auseinanderzusetzen. Also so, wir beide studieren Politikwissenschaften, ist ja logisch, dass wir da viel mehr Kapazitäten im Studium, in der Freizeit auch mit Freunden und so darauf ja einfach verbringen können so. Und der Vorteil am Wahl-o-mat meines Erachtens auch noch, diese Begründungen am Ende sind meiner Meinung nach recht niederschwellig. Also ich fand die recht einfach zu lesen, weil es halt in 3, 4 Sätzen maximal zusammengefasst war, was jetzt der Standpunkt der einen Partei für, keine Ahnung, eben Steuerrecht oder sonst was ist. Und ich finde, das ist eine schöne Möglichkeit, sich mit sowas auseinanderzusetzen, ohne halt jetzt, keine Ahnung, so ein richtig, keine Ahnung, sich ein ganzes Parteiprogramm anzutun. Also hätte ich jetzt auch nicht so Lust drauf, bin ich ehrlich. Also ja.
Ja, das verschlingt auch ziemlich viel Zeit und
Ja.
die Zeit muss man auch erstmal haben, ne?
Ja.
Dann letzter Punkt, den ich dazu noch einmal machen würde, zu den Gründen, warum man wählen gehen sollte. Wir haben natürlich bei uns im Team auch noch mal kurz darüber diskutiert und wir sind natürlich aktiv in der politischen Bildung und das ist natürlich ein Herzensanliegen von uns, dass die Wahlbeteiligung hoch ist. So, und ein Argument, das bei uns im Team auch noch vorkam, ist, also wir leben natürlich in Deutschland und haben dadurch sehr viele Rechte. Wir dürfen demonstrieren, wir dürfen wählen, das gehört natürlich damit dazu. Wir dürfen unsere Meinung sagen, all diese schönen Rechte, die wir haben, auf die viele andere neidisch sind. Und Migration ist natürlich auch ein kontroverses Thema, aber viele Menschen möchten natürlich auch nach Europa kommen, weil wir diese schönen Rechte alle haben, ne? Die haben natürlich nicht alle Menschen auf der Welt. Und das Argument, das bei uns im Team gefallen ist, ist natürlich, wer Rechte hat, der hat auch Pflichten. Und da ist es natürlich dann auch gefragt, wenn man diese Rechte hat, dann muss man natürlich auch dazu beitragen, dass die erhalten bleiben. Und da ist es natürlich dann ratsam, eine politische Partei zu finden, die einem nahesteht und die dann auch zu wählen, um sich daran zu beteiligen, dass wir diese Rechte und Pflichten, die natürlich damit kommen, dass wir die auch weiterhin haben.
Ja, also dieser Gedanke an, hey, das ist jetzt so meine, ich sag mal, Bürgerpflicht, wird es ja auch immer schön genannt, ist bei vielen vielleicht auch schon so tief verwurzelt. Ich habe dann auch mal drüber nachgedacht, also ich denke auch gar nicht großartig drüber nach, gehe ich jetzt wählen oder nicht. Ich sehe das auch irgendwie so als eine Pflicht ein Stück weit an, die ich habe, aber mache es halt auch gerne. Wir hatten ja vorhin auch so eine Statistik mal gesehen, dass die Wahlbeteiligung auch bei 65-Jährigen plus in Deutschland, also bei Menschen, die ein bisschen älter sind, höher ist als jetzt so in der jungen Generation. Und das kommt vielleicht auch irgendwie daher, dass die noch mehr dieses Pflichtbewusstsein haben von, hey, wir gehen wählen und sind vielleicht auch noch näher dran an Systemen aus der Vergangenheit, in der Geschichte, wo das halt gar nicht der Fall war, so eine freie und gerechte Wahl zu haben. Von daher, ich glaube, dieser Bürgerpflichtgedanke ist total spannend und auch nochmal wichtig. Entspinnt sich natürlich auch die ganze Debatte, brauchen wir eine Wahlpflicht? In anderen EU-Ländern gibt es das ja zumindest für die Europawahl, dass die verpflichtet sind, hinzugehen und die kriegen dann, ich glaube, so Geldstrafen oder sowas, wenn die da nicht hingehen. Das bedeutet, dass zum Beispiel eben in Belgien, Luxemburg und so, ist die Wahlbeteiligung natürlich, wenn man sich das anguckt, auch dementsprechend ein ganzes Stück höher als jetzt in anderen Ländern. Aber das nur ja, nochmal als Anekdote nebenbei, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes großes Thema, was man debattieren
Ja
kann.
klar, da würde ich auch sagen, du hast ja gesagt, Systeme, wo das nicht möglich war, da sind die Älteren näher dran gewesen historisch, ist bei uns als Bildungseinrichtung in Ostdeutschland, in Rostock,
Ja.
natürlich auch, dass die ältere Generation auch weiß, wie das war in einem System, wo man natürlich einen Wahlzettel ausgefüllt hat, aber es eigentlich relativ egal war, was man da
Genau.
angekreuzt hat, ne? Und das ist natürlich ein Privileg, das wir haben, dass wir das
Machen
dürfen
dürfen,
und
ja.
können, genau.
Genau. Also, ich glaube, wir haben jetzt so die großen Argumente, die wir gefunden haben. Oder die uns eingefallen sind hier in der Diskussion auch mit unseren Mitarbeitenden, alle aufgeführt. Und dann bleibt eigentlich nur am Ende nochmal zu sagen, am 9. Juni, jetzt ist es ja auch gar nicht mehr so weit hin, weniger als ein Monat, steht die Europawahl an und natürlich hier in MV auch noch die Kommunalwahl. Und es ist uns eine große Bitte, dass ihr euch das nochmal dick im Kalender vormerkt und dann bitte auch hingeht und eure Kreuze macht an dem Tag. Ja, es ist ein sehr wichtiges Thema, was uns, wie du schon richtig gesagt hast, allen hier sehr am Herzen liegt.
Briefwahl ist natürlich auch möglich für jeden bei der Hansestadt Rostock ist es sogar so, dass man die ganz einfach mit einem QR-Code, den man dann scannen kann auf dem Handy, und dann sind es tatsächlich nur irgendwie 2, 3 Klicks und schon hat man die Briefwahlunterlagen bestellt und dann kommen die postalisch zugesandt. Man muss das Kreuz machen, einfach zum nächsten Briefkasten und rein. Für jeden, der am Wahltag was Besseres vorhat, es gibt auch diese Möglichkeit. Das wollte ich nur noch einmal hervorheben. Das wissen aber wahrscheinlich auch viele, dass es diese Möglichkeit gibt, aber ist natürlich sehr einfach, das wahrzunehmen, besonders mit für junge Menschen mit diesem QR-Code. Das wollte ich noch einmal hervorheben. Und dann sind wir eigentlich auch soweit durch mit unserer Folge für heute.
Ja, denke ich auch. Dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, einmal bitte den Podcast abonnieren, gerne auch bewerten, teilen mit anderen, mit Freunden, Familie, was auch immer. Vielleicht habt ihr wen im Umfeld, der sich noch nicht sicher ist, gehe ich zur Wahl, gehe ich nicht hin. Dann wäre das vielleicht eine coole Möglichkeit, den nochmal zu verlinken und zu sagen, hier, hört ihr mal 1, 2 Argumente vielleicht neutral an. Ansonsten, informiert euch gerne auch auf unserer Internetseite. Da sind immer wieder auch viele Blogbeiträge und Infos darüber, wie die EU eigentlich aufgebaut ist, wie das funktioniert. Ansonsten sind wir natürlich auch auf Social Media aktiv, bei Facebook, X, Instagram. Auf YouTube gibt es uns auch immer mal wieder zu sehen mit ein paar spannenden Mitschnitten von Veranstaltungen. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.